was wirft überhaupt die Polizei denen vor und der Staatsanwalt? Was ist die Lage überhaupt, jetzige Verfahren dieses, und was werfen die Menschen vor? Warum sind die Leute überhaupt verhaftet worden? Yunus Seal, Sie sind auch eine von den Rechtsanwälten, die die Verfahren verteidigen.
Genau, also ich vertrete die Frau Büyükhavci aus Nürnberg. Meine Mandantin wurde wie zwei andere in Nürnberg eben am Nachmittagabend des 15. April verhaftet. Es gab dann auch Hausdurchsuchungen hier in Nürnberg. Also es ist so, zwei Leute, die aus Nürnberg stammen, sind verhaftet worden und eine Person ist in Nürnberg verhaftet worden, die aber nicht aus Nürnberg kam. Bundesweit sind es sieben Leute, die momentan in bayerischen JVAs sitzen und europaweit insgesamt 11, wovon einer allerdings auch wieder freigelassen wurde in Griechenland. Der Vorwurf des Ganzen ist Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen ausländischen Vereinigung. Und zwar soll es hier um die TKPML gehen. Das ist eine türkische revolutionäre kommunistische Organisation. Zugrunde liegt eine juristische Konstruktion nach § 129b. Darauf können wir dann auch nochmal gesondert eingehen, was es überhaupt ermöglicht, Leute hier in Deutschland juristisch zu belangen, obwohl ihnen sozusagen, naja, also nicht juristisch oder untechnisch gesprochen, sie haben in Deutschland nichts gemacht. So liest man es auch manchmal in Flugblättern. Es ist natürlich möglich, gegen diesen Tatbestand zu verstoßen. Allerdings die zugrunde liegenden Straftaten sind im Ausland begangen worden. Und haben auch, also auch laut den Vorwürfen, meiner Mandantin und den anderen nichts vorgeworfen.
Ist überhaupt eine Klageschrift da oder ist es noch nicht
Die Frage nach dem Verfahrensstand, genau. Also wir haben einen sehr umfangreichen Durchsuchungsbeschluss gehabt und einen sehr umfangreichen Haftbefehl, nahezu 40 Seiten. Ich gehe davon aus, dass damit die Anklageschrift zu großen Teilen schon vorweggenommen ist. Wir haben allerdings momentan keine Anklage. Das heißt, die Leute sitzen momentan in den Knästen ohne Anklage, kann man sagen. Sie sitzen in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an. Das wird gemacht, weil man sagt, also man will die Ermittlungen damit absichern sozusagen. Also wir kommen dann auch noch aufs Haftstatut. Die sind momentan unter einem relativ isolierenden Haftbedingungen festgehalten und eine Anklageerhebung ist wohl für den Herbst geplant. Beziehungsweise ist es so, nach 6 Monaten muss an und für sich eine Anklage eröffnet werden, es sei denn, es gibt sehr gute Gründe, das nicht zu tun.
Wie sind die Haftbedingungen momentan? Sie haben vorhin gesagt, dass die isolierte Haftbedingungen sind. Dürfen die Verwandten von diesen Menschen überhaupt besuchen oder wer darf überhaupt diese Menschen besuchen?
Das Haftstatut, wie auch viele andere Besonderheiten des Verfahrens, kennen wir hier in Deutschland seit den 70er Jahren. Da wurde im Zuge der RAF, ich würde sagen Hysterie, damals zahlreiche Verschärfungen des Strafprozessrechts vorgenommen, auch des materiellen Strafrechts, die es jetzt ermöglichen, da Sonderhaftbedingungen, wie sie sonst für Untersuchungsgefangene nicht geltend zu machen. Konkret heißt es, komplette Kontrolle jeglichen Verkehrs nach außen. Das heißt, Postkontrolle sowieso. Besuche nur mit Trennscheibe plus es müssen Beamte der Polizei, des LKAs dabei sein. Also auch bei Verwandtenbesuchen, die sind möglich, 2 pro Monat. Allerdings ist da immer ein Polizist mit im Raum, in einem ganz kleinen Raum, der ist vielleicht halb so groß wie das Studio hier, wo dann sich sozusagen 2, 3 Verwandte, JVA-Bedienstete und die Polizei dann drängeln. Und das ist dann sozusagen der persönliche Kontakt, der ihnen ermöglicht wird. Die Verteidigerpost, also sozusagen mein Schriftverkehr mit meiner Mandantin, das ist eins der strafprozessual heiligsten Institute, auch die Verteidigerpost wird überwacht. Dafür gibt es extra einen Leserichter in München, der sozusagen sämtlichen Briefverkehr, den ich mit meiner Mandantin oder sie mit mir hat, vorher liest. Und auch ich kann mit meiner Mandantin nur mit Trennscheibe sprechen.
Jetzt, wenn ich, gerade ist mir aufgefallen, ist die zum Beispiel die Cepe, die jetzt in München das Prozess geführt wird, redet sie auch mit Trennscheibe mit ihrer Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt?
Ich kenne nicht genau das Haftstatut von Cepe. Ich weiß sozusagen, dass sie am Anfang auch dazu hatte ich jetzt noch gar nichts gesagt, diesen isolierenden Haftbedingungen war und das dann während dem Prozess aber aufgehoben wurde. Also die hat sozusagen momentan Beim Verteidiger-Kontakt weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass sie in der Haftanstalt, da ist es bei meiner Mandantin momentan so, dass sie in einer Einzelzelle ist und keinen normalen Umschluss haben darf. Umschluss bedeutet Zellentür auf und die Gefangenen dürfen untereinander kommunizieren, tagsüber oder zu Mahlzeiten. Meine Mandantin ist grundsätzlich allein, sie isst allein, sie duscht allein, sie hat alleine Hofgang. Außer sie darf Kontakt zu solchen Gefangenen haben, die auch einer Totalüberwachung oder einer Überwachung unterliegen. Und dazu, und das ist dann sozusagen eine, also rein formell haben wir keine Totalisolation. Faktisch ist es aber so, dass es so ein hoher bürokratischer Aufwand ist, dass es bislang einmal möglich war für, glaube ich, jetzt 2 Wochen, dass sie mit einer Gefangenen Kontakt hatte. Jetzt ist die entlassen worden, jetzt muss eine neue gesucht werden. Das heißt, sie ist schon wieder seit über einer Woche in der Isolation.
Es war, wo die noch keinen Anklageschrift haben und wo wir auch schon wissen, oder wie Sie vorhin gesagt haben, dass die wegen 129a und b vorgeworfen werden. Was ist denn überhaupt dieses 129a und b?
Das ist eine juristisch-politische Konstruktion, würde ich es immer bezeichnen. Also, wie soll man es sagen? Wenn ich hier eine Tat begehe, also zum Beispiel jemanden eine Körperverletzung, einen Totschlag, einen Raub etc., also das sind so die klassischen Straftatbestände, die auch jedem einleuchten, was Böses gemacht, Staat ermittelt und bestraft dich, weil er beweisen kann, dass du das gemacht hast. Dann wurde irgendwann aber auch im Zuge der, in den 70er Jahren, wurden diese Paragraphen 129 und dann in Folge A und B geschaffen. Das ermöglicht erst hieß es kriminelle Vereinigung, dann terroristische Vereinigung. Ich sag, eine bestimmte Vereinigung, eine Gruppierung, die Ermittlungsbehörden so ausmachen, die begehen irgendwelche Taten oder aus deren Mitte werden irgendwelche Taten begangen. Also es müssen irgendwo schwerwiegende Verbrechen geschehen. Und wenn ich dann einmal diese juristisch-politische Konstruktion habe, diese Organisation begeht solche Taten und das festgestellt habe, dann kann ich jedem, den ich diesen Organisationen zurechne, kann ich nach diesen Paragraphen verfolgen. Das bedeutet, ich muss keine Tatnachweis liefern, sondern ich muss nur den Nachweis liefern, Mitgliedschaft oder Unterstützung dieser Organisation. Und dann kam die nächste Rolle rückwärts dann, war dann der 129b im Zuge der erneuten Hysterie nach 2001, Terror, 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 wurde dann gesagt, wir müssen auch ausländische terroristische Organisationen. Auf einmal kann eine Organisation, die viele hundert Kilometer weg von hier Politik macht und das vielleicht bewaffnet tut. Da kann ich jetzt dazu stehen, wie ich will. Das ist eine politische Ansicht. Wir haben weltweit verschiedentlich kämpfende Gruppen, die teils mit illegalen, teils mit legalen Mitteln kämpfen. Und da wird dann aber von hier gesagt, okay, und jetzt greifen wir uns eine raus und sagen, hier geht's zu weit. Ja, aus deutscher Sicht, die Mitglieder dieser Organisation hier auf deutschem Boden, die bestrafen wir nach diesem 129 und rechnen dann irgendwelche Taten, die im Ausland begangen wurden, diesen Leuten zu.
Yunus, die ganzen Verfahren oder Anklageschriften, die noch nicht da ist, was sagen die Rechtsanwälte, bis wann die Anklageschrift überhaupt fertig wird, da ihr auch euch vorbereiten solltet? Hm.
Also die Vorbereitung läuft ja im Prinzip schon die ganze Zeit, seitdem wir die Akteneinsicht haben. Also wir haben relativ kurz, 2-3 Wochen nach den Verhaftungen, haben wir die Akten bekommen und sind damit momentan noch ganz gut beschäftigt. Viele, viele tausend Seiten umfasst die Akte. Wenn man es nicht digital hätte, dann wäre es ein Zimmer voll. Weiß ich nicht, wie viele Leitsordner das dann wären. Vorhin wurde angesprochen, es sei eine Zusammenarbeit zwischen dem türkischen Geheimdienst und dem deutschen Staat. Das ist natürlich jetzt erstmal eine politische Feststellung, die ich als Jurist so nicht treffen kann. Was ich aber weiß, ist, dass in den Akten viele, viele, viele hundert Seiten auf Basis eines türkischen-deutschen Rechtshilfeabkommens Erkenntnisse von türkischen Behörden an die deutschen Behörden übermittelt wurden. Inwieweit dann deutsche Staatsanwälte sozusagen das nochmal rechtsstaatlich abklopfen, diese Erkenntnisse, oder diese Erkenntnisse einfach übernehmen in ihr Verfahren, das wird sich dann sozusagen in dem Prozess rauszeigen. Zu der Frage des Zeitraums, hatte ich ja vorhin schon gesagt, nach 6 Monaten U-Haft muss normalerweise eine Anklage kommen. Wir rechnen eigentlich auch im Herbst damit. Das heißt, am April waren die Verhaftungen, Mai. Ungefähr ab Oktober rechnen wir mit der Anklage. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon angedeutet, die Haftbefehle und die Durchsuchungsbeschlüsse waren 40, 50 Seiten lang. Eine Anklageschrift wird so einen Umfang auch haben. Also da ist schon sehr, sehr viel Arbeit schon geschehen. Also mich würde es stark verwundern oder ich fände es auch bedenklich, wenn das jetzt nochmal sehr viel Zeit brauchen würde. Die Leute hocken ohne Anklage in U-Haft. Also ich hoffe und rechne damit, dass die Generalbundesanwaltschaft bis zum Herbst auch die Anklage fertigstellt. Der Prozess wird dann wiederum einige Monate später stattfinden. Da rechnen wir momentan mit Winter, aber es wird wohl ins Jahr 2016 reingehen, dass der Prozess eröffnet wird. Und es soll wohl ein Verfahren für alle gemeinsam sein. Jetzt im Moment haben wir noch, es gehört auch zu der Arbeit, die momentan noch hinter den Kulissen läuft, es sitzen ja Leute noch im Ausland. Also es wurden ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa Leute festgenommen. Allerdings ist es so, dass es ein deutsches Verfahren ist. Das heißt, da laufen momentan Auslieferungsanträge von Deutschland. Und das heißt, dort sind es auch so, aus unserer Sicht hier so ein bisschen Nebenkriegsschauplätze. Für die Leute ist es natürlich ganz, ganz, ganz bestimmend. Aber da sind Anwälte in Griechenland, in der Schweiz, in Frankreich gerade dabei, sozusagen diese Gefechte um die Auslieferung durchzufechten. In einem Fall hat es auch schon geklappt. Da hat die griechische Justiz gesagt, nee, das langt uns nicht, was ihr dem vorwerft, das reicht nicht. Und haben Erol Gültekin, der in Griechenland verhaftet war, bereits wieder freigelassen.
Der Mahmut hat vorhin erzählt, dass die schon in ein TKPML Militanten waren in der Türkei und auch inhaftiert waren in der Türkei. Manche 15, 17 Jahre im Knast waren und gefoltert worden waren und deswegen auch ein politisches Asyl beantragt haben in Deutschland und ein politisches Asyl bekommen haben. Wenn jemand hier in Deutschland politisch Asyl beantragt und auch das bekommt, das ist auch anerkannt, dass die politische Menschen sind und verfolgt sind in der Türkei. Und wenn jemand politisch ist und auch hier deswegen auch politisch Asyl beantragt, ist doch ganz logisch, dass sie sich politisch weiterdenken. Ein Mensch kann doch nicht irgendwie seine politische Meinung in der Türkei lassen und hier, was ist überhaupt diese Mensch, der kann doch seinen Kopf nicht in der Türkei lassen, der kann auch hier weiterdenken natürlich. Ist das nicht logisch?
Ja, da zeigt sich eben auch der politische Charakter des Verfahrens und wie sich das dann sozusagen, es ändern sich politische Koordinaten, also auf irgendeiner wahnsinnig Ebene weit oben ändert sich was. Für die Verfolgung nach 129b brauche ich die Ermächtigung vom Justizminister. Das heißt, irgendwann, aus den Akten wissen wir, es war im März 2013, wurde dem deutschen Justizminister vorgelegt, wir wollten gerne TKP-Mele als terroristische Organisation verfolgen. Das hat niemand mitbekommen. Das kriegen wir erst jetzt mit, wenn Leute verhaftet werden. Das heißt sozusagen, jahrelang, wie du es gesagt hast, war es vollkommen okay, du konntest nach Deutschland kommen, sagen, ich TKP-Mele, ich komme aus der Türkei, ich werde dort verfolgt, ich hätte hier gern Asyl. Und der deutsche Staat hat gesagt, wir gucken uns das mal an, stimmt, du machst da Politik, hast dafür 20, 30 Jahre Knast bekommen, bist dafür gefoltert worden, warst in der Türkei und so weiter. Du kriegst hier Asyl, dafür. Kein Problem. Und dann konnten die Leute hier leben, Politik machen und so weiter. Irgendwann ändert sich die politische Betrachtungsweise und jetzt sind es Terroristen. Und es kann sich auch in die andere Richtung ändern. Wir erinnern uns daran, dass Nelson Mandela jahrelang im Knast gehockt war. Jetzt gilt er irgendwie als weltweiter Held. Ich habe vorgestern einen Film gesehen über José Mujica. Er ist der Präsident von Uruguay. Er war jahrzehntelang im Knast gesessen dort. Er wurde von der ganzen Welt als Terrorist gesehen, weil seine Organisation bewaffnet gekämpft hat. Der Film hat damit geendet, dass er da stand und Merkel die Hand geschüttelt hat. Ich weiß nicht genau, ob die jetzigen Gefangenen irgendwann Merkels Hand schütteln werden und ihr als Präsidenten begegnen werden. Da muss sich in der Türkei einiges ändern, bis es soweit ist. Aber das zeigt eben, wer heute als Terrorist verfolgt wird, kann morgen als Freiheitskämpfer gelten oder umgekehrt. Und das mit den Mitteln des Strafrechts, da wird einem als Jurist kriegt man dann ein bisschen Bauchschmerzen.